Lasst uns den heutigen Predigttext passend zu dem heutigen Tag aufschlagen und Johannes Kapitel 19 lesen die Verse 40 bis Johannes Kapitel 20 Verse 18. Johannes Kapitel 19 Verse 40 bis Kapitel 20 Vers 18. Das ist das Wort Gottes. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena, früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zum Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel im weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Bis hierhin. Es gibt einen Satz in unserem Leben, nach dem wir uns immer wieder ausrichten oder der unsere Grundlage ist, oft, auch wenn wir diesen Satz nicht laut aussprechen. Aber dieser Satz lautet so oder ähnlich: Wenn, Punkt, 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 dann wird alles gut. Und hier können wir viele Dinge einsetzen: Wenn ich gesund bleibe, wenn meine Ehe funktioniert, wenn meine Kinder ihren Weg so gehen, wie ich es mir wünschte, wenn ich heiraten kann oder wenn ich meine Arbeit behalte und finanziell sicher bleibe und so weiter. Wir können diese Liste unendlich weiter fortführen. Aber wenn das eintrifft, danach richten wir uns oft aus, dann wird alles gut. Dann bin ich zufrieden. Und das ist nicht nur einfach ein Wunsch. Das ist auch oft unsere Hoffnung, nicht wahr? Das ist oft unsere Hoffnung. Das ist das, worauf sich unser Herz oft verlässt, auf die Dinge in dieser Welt. Und genau hier liegt das Problem. Alles, was wir hier eingesetzt haben, ich hoffe, du hast es gemerkt, kann uns genommen werden, nicht wahr? Es kann uns genommen werden. Und was passiert, wenn genau das, was wir uns so sehr wünschten, dass es eintrifft oder eben diese Situation nicht aufhört, wenn es zerbricht? Was ist, wenn die Gesundheit nicht bleibt? Was ist, wenn Beziehungen zerbrechen? Was ist, wenn wir die Kontrolle verlieren? Dann zeigt sich, wie stark unsere Hoffnung in Wirklichkeit gewesen ist, nicht wahr? Und genau an diesem Punkt stehen wir in unserem Text. Ein Text, den wir besonders zu Ostern immer wieder lesen und auch in der Kinderansprache haben wir darüber gehört. Für Maria war klar, solange Jesus sichtbar war, war alles gut. Das gab ihr Hoffnung. Solange sie ihn sehen konnte, solange sie ihn hören konnte, solange sie ihn berühren konnte, war alles gut. Und auch in unserem Kontext sehen wir, dass Maria sich an die leibliche, an die physische Gegenwart Jesu gehängt hat und das ihre Hoffnung war. Besonders wenn wir Vers 17 anschauen, wo Maria genau wieder diesen Jesus, den sie vorher gesehen hatte, im neuen Leib sah, wollte sie ihn berühren. Und Jesus sagt, rühre mich nicht an. Und dieses rühre mich nicht an bedeutet nicht, dass Maria Jesus nicht anfassen durfte. Nicht dieses Anrühren ist gemeint, sondern das Festhalten. Maria hat sich an die physische Gegenwart Jesu festgehalten und das gab ihr Hoffnung. Ihre Hoffnung war nur so lange da, solange Jesus physisch da war. Und Jesus sagt, halte mich nicht fest. Du hast mich, nicht indem du mich physisch da hast, wenn ich zu meinem Vater auffahre, dann kommt der Heilige Geist und dann werde ich mit dir auf ewig verbunden sein. Ihre Hoffnung hing nicht daran, wer Jesus ist, sondern daran, wie sie ihn erleben konnte. Und ist es nicht oft auch so bei uns? Wir reden immer wieder über Christus. Und ist die Frage vielleicht nicht übertrieben, wenn ich sie so stelle, wollen wir wirklich Christus, so wie er sich in seinem Wort offenbart hat? Wollen wir wirklich diesen Christus? Oder wollen wir einen Christus, der unser Leben so ordnen kann, wie wir es uns wünschten? Ist es nicht oft so, dass wir Christus nur als unseren Problemlöser betrachten? Solange Christus uns unsere Wünsche, unsere Bitten nach unseren Vorstellungen erfüllt, sodass wir so leben können, wie wir es wünschten, solange wir Antworten bekommen, solange er das tut, was ich will oder was ich von ihm erbitte, ist alles gut. Und an Maria lernen wir, du kannst Jesus haben, du kannst ihn besitzen und dennoch falsch hoffen. Und nun kommt sie zu dem Grab, in dem Jesu toter Leib gelegt wurde und für sie ist alles klar, es ist vorbei. Ihre Hoffnung liegt im Grab. Alles, worauf sie gehofft hat, Jesus selbst, ist nicht mehr ihrer Meinung nach. Und das sehen wir auch an ihrer Reaktion, wie sie den toten Leib Jesu gesucht hat. Sie hat nicht den lebendigen Jesus gesucht. Sie ist nicht in den Garten gekommen, um den auferstandenen Jesus zu sehen, sondern den toten Jesus. Sie kommt zum Grab mit Tränen, mit Liebe, mit Erinnerungen, aber nicht mit Glauben. Und das sehen wir, wie sie überzeugt den Jüngern sagt, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen es nicht, wohin sie ihn hingelegt haben. Sie sagt nicht einmal, ich glaube, dass es so ist, sondern sie nimmt es ganz stark an, dass es so ist. Das ist ihre Wahrheit. Und genau das Gleiche sehen wir auch, als sie den Gärtner fragt, wie sie meint, es war der Gärtner, natürlich war es Jesus, wo hast du ihn hingelegt? Sie sagt nicht mal, dass sie glaubt, dass er gestohlen war, sie nimmt es ganz stark an und geht davon aus. Das ist ihre Sicht auf die Dinge. Sie sucht den toten Jesus, nicht den lebenden. Und wenn wir ehrlich sind, wir kennen solche Momente, nicht wahr? Wir reden oft von Jesus, wir singen von Jesus, aber erwarten wir wirklich in unserer Situation hier und jetzt, dass er lebt, dass er mit uns ist, in unserer hoffnungslosen Lage vielleicht. Und dass er in unser Leben eingreift, real. Dass er nicht irgendwann gelebt hat, vor über 2000 Jahren, sondern dass er heute lebt und mit uns ist. Dir macht zum Beispiel eine Situation schwer zu schaffen und du betest. Betest anhaltend, vielleicht tagelang, vielleicht wochenlang, aber nichts tut sich, so denkst du scheinbar. Und was passiert in unserem Inneren? Langsam hören wir auf, eine Antwort zu erwarten, nicht wahr? Dass Jesus uns entgegenkommt, dass Gott uns entgegenkommt. Wir suchen im Gebet nach einer Lösung, aber scheinbar in unserer Sicht tut sich nichts. Und wenn dann wir aufhören zu erwarten, bricht die Hoffnung langsam weg. Wir erwarten weniger, wir hoffen vorsichtiger und wir glauben nicht mehr stark, sondern zweifeln immer wieder, dass Gott uns hört. Warum? Weil wir eben uns auf eine irdische Hoffnung festklammern. Solange Gott das tut in meinem Leben, solange diese Situation so kommt, dann ist alles gut. Aber wenn das nicht so passiert, dann zweifeln wir an Gott. Und es ist wirklich bemerkenswert. Maria steht hier vor dem größten Sieg der Geschichte und denkt, es ist alles verloren. Und genau das passiert oft bei uns. Während wir denken, es ist vorbei, es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen, wirkt Gott immer noch etwas Großes in unserem Leben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Und genau hier setzt die Auferstehung Jesu an. An Maria und den Jüngern sehen wir, dass die Auferstehung nicht für Menschen ist, in erster Linie, die Hoffnung haben, irgendwie in dieser Welt auf ihre eigene Art und Weise mit ihren eigenen Fähigkeiten zu bestehen und gut zu sein. Die Auferstehung, die Lehre der Auferstehung und die Realität, dass Jesus wirklich auferstanden ist, nicht nur geistlich, sondern leiblich, körperlich, ist er aus dem Grab gegangen. Diese Realität ist für hoffnungslose Menschen. Nicht wahr? Auch bei den Jüngern und Petrus und Johannes sehen wir, nachdem sie die Informationen von Maria erhalten haben, dass Jesus gestohlen wurde, rannten sie los. Und sie hatten eine andere Sicht auf dieses Ereignis. Für sie macht es überhaupt keinen Sinn, dass Jesus gestohlen wurde. Warum? Weil sie gehen in das Grab rein und sehen, die Tücher, das Schweißtuch liegt an einem besonderen Ort, abgelegt, zusammengefaltet. Die leinenen Tücher liegen da. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ein Verbrechen hat hier überhaupt nicht stattgefunden. Denn nach einem Verbrechen findet man Durcheinander. Und niemand, der eine Leiche stehlen möchte, packt sie erstmal aus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir sehen hier, dass die Jünger von einer Seite, lesen wir im Vers 8, dass Johannes, der sich hier nicht beim Namen nennt, aber wir können davon ausgehen, es ist Johannes, er sah und glaubte. Was glaubte er? Glaubte er, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Vielleicht waren erste Bruchstücke da. Aber der Vers 9 sagt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Von einer Seite fing der Glaube irgendwie an, sichtbar zu werden, besonders im Johannes. Auf der anderen Seite verstanden sie es noch nicht, was hier passiert ist. Und was tun sie in Vers 10? Sie gehen wieder heim. Und es ist nicht oft auch so bei uns, wenn wir anhaltend im Gebet sind, anhaltend für eine Situation bei Gott einstehen, vielleicht fasten und es passiert nichts. Was machen wir dann? Wir gehen unserem alltäglichen Leben nach. Genauso wie die Jünger, die Fischer waren, die 3,5 Jahre mit Jesus umhergelaufen sind, als sie gedacht haben, dass Jesus weg ist und er nicht mehr wiederkommt. Was machen sie? Sie schauen auf Petrus, der Anführer der Jünger war oder einer der Anführer, und er steht auf und geht fischen und sie folgen ihm. Sie gehen wieder an ihre alltägliche Arbeit. Das zeigt, dass sie immer noch zweifelten an dem Werk, was Gott hier auf eine wunderbare Art und Weise vollbracht hat. Aber Jesus weiß um unsere schwache Sicht. Er weiß darum. Und in solchen Momenten ist Jesus besonders sanft. Er tadelt Maria nicht. Er hält ihr keine theologische Lehrstunde wie den Emmaus-Jünger zum Beispiel, wo er von Mose anfing bis zu seiner Person über ihn zu reden. Und als sie gesagt haben, unser Herz brannte, sie erhielten eine theologische Lehrstunde, Maria hier nicht. Sie weinte, sie war sanft, sie war schwach. Und Jesus begegnet ihr hier auf eine andere Weise. Und schau mal, wie liebevoll. Maria bekommt hier einmal von den Engeln in Vers 13 die Frage gestellt, Frau, warum weinst du? Ich denke, diese Frage war mit dieser Betonung gestellt worden. Nicht tadelnd, Frau, warum weinst du? Sondern viel weicher, Frau, warum weinst du? Und eben die gleiche Frage stellt Jesus selbst, nun nicht mehr die Engel, sondern Jesus selbst im Vers 15, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und wir können davon ausgehen, dass die Engel und Jesus diese Frage nicht stellen, weil es ihnen an Informationen mangelt. Jesus ist Gott, er ist allwissend, er weiß, warum die Frau weint, warum Maria weint. Aber er stellt ihr die Frage, weil er weiß, dass ihre Tränen aus einer falschen Sicht auf das, was passiert ist, fließen. Ihre Tränen, sie ist traurig, ihre Tränen fließen aus der falschen Sicht auf die Welt, nämlich dass das Gute von dem Bösen überwunden wurde. In Marias Weltanschauung hat das Böse das letzte Wort behalten. Und durch diese Frage stellt Jesus Maria oder fordert er sie auf eine sanfte Art und Weise heraus, um ihr Herz zu offenbaren. Wir müssen immer aufmerken, wenn Gott in seinem Wort offene Fragen an Menschen stellt. Adam, wo bist du? Kain, warum senkst du dein Angesicht? Ist es nicht so, dass weil die Sünde vor der Tür lauert? Petrus, warum hast du gezweifelt? Frau, warum weinst du? Solche offenen Fragen, wie gesagt, offenbaren unser Herz. Sie öffnen unsere Sehnsucht, unsere falsche Sicht. Gott bringt unsere falsche Sicht aus dem Herzen nach außen hervor. Wonach richten wir uns in Wirklichkeit aus? Welche Sehnsucht erfüllt unser Herz? Welche Götzen beten wir an? Und hier dürfen wir uns prüfen, woran wir unsere Hoffnung im Alltag festmachen. Ist es wirklich, weil alles verloren ist in deiner Situation? Oder ist vielmehr der Grund, dass du Jesus Christus aus den Augen verloren hast? Maria steht da, im Vers 16 lesen wir es, oder im Vers 15 lesen wir es, sie weint und ist völlig gefangen in ihrer Sicht auf die Dinge. Sie sieht Jesus, aber sie erkennt ihn nicht. Für sie ist klar, es ist der Gärtner. Und dann geschieht das Entscheidende. Beachte, Jesus nennt sie zuerst Frau. Warum weinst du? Und jetzt spricht er nur ein Wort. Keine lange Erklärung, wie gesagt, sondern sagt nur ein Wort. Maria. Stell dir diesen Moment einmal vor. Sie steht da, weinend, zerbrochen, hoffnungslos. Und dann spricht er ihren Namen. Maria. Der, den sie für tot hielt, spricht ihren Namen, der ihr so vertraut war. Der Name, den ihre Eltern ihr gegeben haben bei der Geburt. Der Name, mit dem sie von allen Menschen oft angesprochen wurde und besonders auch von Jesus, mit dem sie immer wieder unterwegs war, als er noch auf der Erde umherwandelte. Nicht, weil sich ihre Umstände änderten, sie steht immer noch am selben Ort. Das Leben ist nicht plötzlich einfacher geworden. Sie steht immer noch am Grab oder in der Nähe von dem Grab. Aber ihre Perspektive ändert sich dadurch gewaltig. Sie erkennen durch den Namen, durch diesen einfachen Namen, ihren Namen, den Jesus nennt, Maria, dass es Jesus ist. Und deswegen reagiert sie, und das ist so überwältigend, mit Rabuni. Rabuni. Denn jetzt weiß sie, dass sie nicht in einer Geschichte lebt, wo das Böse das letzte Wort hat, sondern in der Geschichte, wo Gott das letzte Wort hat, der in Zeit und Raum gehandelt hat, um zu retten. Und sie gehört zu den Erlösten. Und besonders der Evangelist Johannes zeigt diese wunderbare Wahrheit. Er widmet seinem Evangelium oder beschreibt in seinem Evangelium, und ich hoffe, du achtest darauf, wenn du das Johannes-Evangelium liest, besonders Frauen beschreibt er in Bezug auf Jesus sehr deutlich. Im Kapitel 2 lesen wir von der Hochzeit zu Kana. Das Evangelium fängt mit einer Hochzeit an, wo Jesus das erste Wunder vollbringt. Und dort lesen wir über eine Frau, nämlich die Mutter Jesu. Die Mutter Jesu, die dann den Dienern sagt und sich damit Jesus unterwirft und sagt, das, was er sagt, das tut. Und der Bräutigam, der geheiratet hat, der sich nicht darum bemüht hat, dass genug Wein vorhanden ist, Jesus handelt hier als der wahre Bräutigam und versorgt die ganze Gesellschaft, die ganze Feier mit genügend Wein. Stellt das, was nicht war, wieder her, schafft neuen Wein. Und wir sehen in dem Bild von der Maria, der Mutter Jesu, wie sich die Braut Jesu, der auf dieser Hochzeit, diese Situation sich auf der Hochzeit abgespielt hatte, unterwirft und sagt, das, was er sagt, das tut. Von der nächsten Frau lesen wir in Kapitel 4, die samaritische Frau. Wo begegnet Jesus der Samariterin? Am Brunnen. Was ist da besonders? Nun, am Brunnen haben im Alten Testament einige bedeutende Männer ihre Frauen getroffen. Isaac, Jakob und später Mose. Sie fanden die Liebe ihres Lebens. Und das Bild der Samariterin ist ein Bild der Braut Christi. Und er möchte ihr hier deutlich machen, dass sie ihn braucht. Sie lebt oder hatte 5 Männer gehabt und auch der Mann, den sie jetzt hatte, war nicht ihr wirklicher Mann. Und sie sagt, Frau, wenn du erkennen würdest, wer hier steht und zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben, das in Ewigkeit wirst du nicht mehr dürsten. Die nächste Frau in Johannes treffen wir in Kapitel 8, wo eine Frau frisch beim Ehebruch ertappt wurde. Im Alten Testament nennt Gott, der ein Bräutigam seines Volkes war oder ist, seine Braut, nämlich Israel, immer wieder die Ehebrecherin, weil sie immer wieder Götzen anbetet. Und hier sehen wir, wie Jesus, der wahre Bräutigam, dieser Frau vergibt und sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und deswegen will ich dich auch nicht verurteilen. Jesus drückt hier nicht die Augen zu, sondern er wird, das sehen wir, am Karfreitag haben wir uns vielleicht daran erinnert, und auch in der Schrift sehen wir, dass er für die Braut, für seine Braut leiden wird. Aber hier hat er ihr vergeben. Und hier sehen wir, nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde, sehen wir den Höhepunkt, wie er die Maria Magdalena trifft. Und wieder eine Frau, die als Bild seiner Braut wieder hier erscheint in dem Evangelium des Johannes. Und Jesus nennt sie, nachdem er das Werk für seine Braut vollendet hat, nennt er sie beim Namen Maria. Und das ist doch so wunderbar, nicht wahr? Der auferstandene Herr Jesus ist mit uns und kennt uns beim Namen. Es ist nicht nur so, dass Christus uns Hoffnung gibt. Er ist unsere Hoffnung und er gibt uns sich selbst. Das, was Maria hier erlebt, ist nicht nur ihre Geschichte, das ist die Geschichte Gottes. Das ist Teil eines viel größeren Plans. den Gott von Anfang an verfolgt hat. Hast du bemerkt, wo sich die Auferstehung Jesu abgespielt hatte? Wir haben es gelesen in Johannes 19, 41. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Maria denkt nicht umsonst, dass es der Gärtner ist, der ihr begegnet. Diese Begebenheit war in einem Garten. Und warum erwähnt das Wort Gottes hier den Garten zweimal? Nun, es ist nicht der erste Garten, über den die Schrift spricht, nicht wahr? Wir lesen über den ersten Garten, der Garten Eden, den Gott geschaffen hat, um die Menschen dort, die er gut und vollkommen gerecht und heilig geschaffen hat, leben zu lassen. Er hat ihnen sein Gesetz gegeben, damit sie ihn verherrlichen können und sich an ihm erfreuen können. In diesem Garten war alles perfekt. Es gab keinen Tod, keine Krankheit, es gab nichts Böses, keine Sünde in der Welt. Aber unsere ersten Eltern, so lesen wir, sündigten gegen Gott und fielen ab. Und damit brachten sie Tod und Unordnung, Böses und Zerstörung, nicht nur in diese Welt, sondern in jedes menschliche Herz, das auf diese Erde kommt. Der erste Garten sagt uns, warum die Welt so ist, wie sie ist. Gott hat alles wunderschön und perfekt geschaffen in diesem Bild des Garten Edens. Aber der Mensch hat beides zugrunde gerichtet. Aber die Geschichte endet nicht im Garten Eden. Denn dort hat Gott zwar den Eingang zu dem Garten versperrt, die Menschen hinausgetrieben. Die Menschen konnten nicht mehr von sich aus mit Gott Gemeinschaft haben, aber Gott hat beschlossen, die Menschheit zu erretten. Und das bringt uns zum zweiten Garten. Wo finden wir ihn? Der Garten Gethsemane, nicht wahr? Wo Jesus in diesem Garten gekämpft hat im Gebet und zu seinem Vater gefleht hat, dass dieser Kelch des Zornes an ihm vorübergehen soll. Aber es gab keinen anderen Weg, um uns zu retten. Dieser Weg musste nur durch die stellvertretende Opferung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, geschehen. Und deswegen musste Jesus Christus die Strafe erleiden, die ich und du verdienten. Und er beugte sich freiwillig, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er beugte sich dem Willen des Vaters und starb am Kreuz. Und das bringt uns zum dritten Garten, die Begebenheit, wo die Auferstehung Jesu stattfand. Der Garten, der so herrlich im Vergleich zu dem Garten Eden gewesen ist, weil Jesus selbst hier anwesend war. Es schien, dass der Tod gesiegt hat. Jesu lebloser Körper, seine Einbalsamierung, die nur an toten Körpern geschehen war, die Grablegung, der Stein, der vor den Eingang des Grabes geschoben wurde, um das als eine endgültige Situation darstellen zu lassen. Dies ist nicht einfach nur symbolisch, das ist in Wirklichkeit passiert. Hier war wirklicher Tod. Der die Blinden sehend machte, die Lahmen gehend, derjenige, der das Meer und die Stürme stillte, der sogar Tote auferweckte, liegt jetzt regungslos tot im Grab. Die Jünger zerstreut, die Hoffnung begraben. Aber das war der Garten, wo Gott letztendlich den Fluch der Sünde umkehrte. Das war der Garten, wo Gott den Fluch der Sünde umkehrte. Wo die menschliche Rebellion die Sünde und den Tod in die Welt brachten. Jetzt in diesem Garten, wo Jesus auferstand, und durch seinen Gehorsam, durch seinen stellvertretenden Tod und durch die Auferstehung bringt Gott Leben und Gerechtigkeit in diese Welt, durch Jesus Christus. Gott bringt Leben genau da hervor, wo du und ich nur noch tot sehen, nicht wahr? Im dritten Garten steht Gott selbst hier vor Maria. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Im dritten Garten steht der Sieger über Tod, Teufel und Sünde und nennt sein Kind beim Namen. Und es wird uns zum vierten Garten, über den Hesekiel 36 spricht, als hinblickend auf die Ewigkeit, Ich möchte hier zwei Verse zitieren. Dann wird man sagen, dieses verwüstete Land ist wieder Garten Eden geworden und die Städte, die einst verödet, verwüstet und zerstört waren, sind nun befestigt und bewohnt. Und die Heidenvölker, die rings um euch her übrig geblieben sind, sollen erkennen, dass ich der Herr es bin, der das Abgebrochene aufbaut und das Verwüstete bepflanzt. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch tun. Gott wird einen neuen Garten Eden schaffen in der Ewigkeit. Dann, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn er alles neu machen wird, er wird die Welt für immer von der Gegenwart der Sünde befreien. Er wird die Welt für immer von Tod befreien. Tod wird nicht mehr sein. Jesus hat den Tod schon jetzt überwunden, aber der Tod ist immer noch unter uns. Nicht als Überwinder, sondern als diejenigen, die wir noch im Leib sind. Wir müssen sterben. Aber Jesus wird alle Toten in Christus auferwecken. Und er wird ihnen ewige Körper geben. Er wird allen, die ihm vertrauen, ein ewiges Zuhause geben, mit ihm in einer neuen Gartenstadt, so wie Hesekiel 36 es sagt. Wie der Garten Eden wird es sein, noch viel herrlicher, weil die Möglichkeit zum Sündigen wird nicht mehr da sein. Und Gott wird dort bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk und er wird unser Gott sein. Und deswegen sagt hier Jesus auch zu Maria, sage genau diese Wahrheit den Jüngern. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist genau die Wirklichkeit, die sich von Anfang der Bibel bis ans Ende hindurchzieht, wie ein roter Faden. Er wird bei seinem Volk wohnen und er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Für immer. Das ist die Hoffnung, die wir nur haben dürfen, ihr Lieben, weil Jesus auferstanden ist und heute lebt. Du kannst ihm hier und jetzt alles verlieren. Deine Gesundheit, deine Sicherheit, deine Arbeit. Ja, sogar einen geliebten Menschen, was zweifelsohne sehr traurig ist. Aber weil Christus lebt, hast du nichts verloren. Weil Christus lebt, hast du nichts verloren. Und der dich beim Namen ruft, wird dich niemals loslassen. Also was hält dein Herz heute noch fest? Was muss in deinem Leben bleiben, damit du Frieden hast? Ostern sagt dir nicht nur, setze deine Hoffnung woanders. Ostern sagt dir, setze deine Hoffnung in die Person Jesu Christi, der nicht im Grab geblieben ist, sondern auferweckt wurde, auferstanden ist und heute lebt, zu Rechten des Vaters sitzt und sich für dich verwendet, für dich spricht. Maria musste lernen, dass die Hoffnung nicht daran hängt, dass Jesus sichtbar vor ihr war, sondern daran, dass er lebt und er lebt auch, wenn sie ihn nicht sah. Und genau das fasst der Heidelberger Katechismus so klar und schön zusammen in der Frage 45. Und damit komme ich zum Schluss. Was nützt uns die Auferstehung Christi? Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand unserer seligen Auferstehung. Als Jesus Christus am Kreuz starb, schoss einer der Soldaten das Speer durch Jesu Körper an der Seite und es flossen Blut und Wasser raus. Und das erinnert uns an 1. Mose 2, nicht wahr? Als Gott Adam, für den keine Frau zu finden war, schlafen ließ und seine Seite öffnete und dadurch eine Frau für ihn erschuf, der am Ende, als er sie erblickte, sagte, diese nun endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und genau das Gleiche hat Christus durch sich selbst getan. Er hat eine neue Braut, er hat eine Braut für sich erschaffen, durch dieses Bild der Reinigung. Das Blut, wie es geflossen ist aus seiner Seite und oder der Sühnung und des Wassers, der Reinigung, der Heiligung. Jesus Christus wird genauso wie Adam aussprechen, so wie Adam sagte, diese nun ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und genau das Gleiche sagt Paulus in Epheser 5, dass wir Anteil haben an seinem Leib, denn wir sind sein Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Und über Jesus lesen wir in Hebräer 12, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und was war die Freude? Den Glauben in uns vollendet zu sehen. Durch diese Öffnung der Seite hat Gott selbst für sich eine Braut gesühnt und gereinigt, um sie ohne Flecken und Runzel vor sich hinzustellen. Möge Gott diese Hoffnung der Auferstehung Jesu tief in dein Herz einprägen, sodass du selbst im größten Verlust sagen kannst: Ich habe nicht alles verloren, denn Christus lebt und das ist genug. Amen.